Was tun? Sind wir psychisch erkrankt, kann uns eine ambulante Psychotherapie gut helfen. Würden wir sie frühzeitig in Anspruch nehmen, könnte dadurch verhindert werden, dass unsere Erkrankung chronisch wird oder gar einen stationären Aufenthalt erfordert. Leider tun wir dies oft nicht. Die meisten psychischen Erkrankungen werden zu spät erkannt und nur unzureichend behandelt. Auch die OECD kommt in ihrer Untersuchung der wirtschaftlichen Bedeutung psychischer Erkrankungen für die gesamte Gesellschaft zu dem Schluss, dass wir in Europa mehr in die frühzeitige Diagnostik und in die Behandlung psychisch erkrankter Menschen investieren müssen. Dadurch würde nicht nur den Betroffenen geholfen werden, sondern auch die Wirtschaftsleistung und die Beschäftigungsquote der Länder deutlich steigen. DPTV 2021. Vor dem Hintergrund unseres Fachkräftemangels wäre es vielleicht nicht so ungeschickt, auch daran zu denken. Gegenwärtig ist dies aber noch nicht gegeben. Psychotherapie wird zu wenig in Anspruch genommen, die Erkrankung wird oft chronisch und das individuelle Leid und die gesellschaftlichen Kosten sind hoch. Betroffene nehmen die Psychotherapie, wie oben erwähnt, nicht rechtzeitig in Anspruch, weil sie Angst vor der Stigmatisierung haben, weil sie nicht wissen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt oder auch aufgrund der regional mangelhaften Versorgung und den langen Wartezeiten. Wenn wir uns also fragen, was zu tun ist, um das menschliche Leid zu reduzieren und die gesellschaftlichen Kosten zu senken, dann sind wohl dies die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Auch wenn die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren etwas abgenommen hat, ist sie noch immer ein Problem für viele Betroffene. Eine Aufklärung über die Ursachen psychischer Erkrankungen dürfte hier hilfreich sein. Eine Aufklärung darüber, dass bei diesen Erkrankungen Abläufe im Gehirn verändert sind und niemand etwas dafür kann, wenn er davon betroffen ist. Wie kommt es zum Stigma psychischer Erkrankungen? Meinen wir, der Betroffene könne sich doch zusammenreißen, er sei somit selbst schuld an seiner Erkrankung? Das geht nicht. Seine Hirnchemie erlaubt es ihm nicht. Und seine Hirnchemie wurde durch genetische Veranlagung, durch Erfahrungen, insbesondere Stresserfahrungen, geprägt. Wir sollten psychische Erkrankungen genauso betrachten wie alle anderen Erkrankungen, wie Diabetes, wie eine Schilddrüsenerkrankung oder wie ein gebrochenes Bein. Der Mensch kann sich zwar erholen, dafür braucht er aber therapeutische Unterstützung und er muss üben. Er muss seinen neu erlernten Umgang mit seinen Gefühlen, seine neuen Verhaltensmuster einüben, genauso wie Menschen nach einem komplizierten Bruch eine Reha in Anspruch nehmen müssen. Ebenso wichtig wie die Entstigmatisierung ist auch die Entbagatellisierung. Psychische Erkrankungen bedeuten nicht nur erhebliches Leid für den Betroffenen und gefährden bisweilen die Entwicklung ihrer Kinder, sondern belasten aufgrund der mit ihnen verbundenen Kosten und des Arbeitnehmerausfalls die Gesellschaft erheblich. Wenn wir die Verbreitung psychischer Erkrankungen reduzieren wollen, dann können wir zudem versuchen, die Wahrscheinlichkeit für deren Entstehung zu vermindern. Hier ist großes Potenzial gegeben. Viele Aspekte habe ich in den vergangenen Kapiteln zusammengefasst. Wenn wir wissen, dass bereits der Geburtsmodus das Risiko für psychische Erkrankungen beeinflusst, dass Kinder, die in Krippen mit einem schlechten Betreuungsschlüssel keine zugewandte und zuverlässige Betreuung erhalten, schlechtere Entwicklungsbedingungen haben oder dass Kinder dann, wenn ihre Eltern psychisch erkrankt sind, aufgrund des elterlichen Verhaltens selbst ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung psychischer Erkrankungen haben, siehe Strüber 2019, dann ergibt sich ein immenses Potenzial für Prävention. Bessere Aufklärung im Kreissaal, bessere Betreuungsbedingungen in Krippe und Kita, Früherkennung und Therapie psychischer Erkrankungen bei Eltern. Ein wesentlicher Risikofaktor für psychische Erkrankungen ist das Erleben von Stress. Dies sollten wir nicht vergessen, wenn wir uns im Hamsterrad eines überladenen Alltags bewegen. Meist sind die Stressauslöser im Alltag jedoch nicht so einfach aus der Tür zu schieben. Manchmal liegt die Ursache für eine chronisch erhöhte Stresshormonfreisetzung auch gar nicht so sehr in einer überdurchschnittlich belastenden Umwelt, sondern in uns selbst. dann, wenn wir aufgrund unserer eigenen Gene oder unserer frühen Erfahrungen sehr stressempfindlich sind und schneller als andere auf Anforderungen mit einer Freisetzung von Stresshormonen reagieren. Wie stressreich ein Ereignis ist, ist individuell unterschiedlich. Ob nun die Umwelt übermäßig belastende Ereignisse bereithält oder wir besonders stressempfindlich sind, wenn wir die Ursachen nicht zu beseitigen vermögen, dann können wir unseren Umgang mit ihnen üben. Hier helfen nicht nur Yoga, Meditation und Atemübungen, sondern, wie dieses Hörbuch immer wieder deutlich macht, mehr Miteinander. Berührungen, Umarmungen, Nähe, vertrauensvolle Gespräche mit anderen. All dies kann helfen, unsere psychische Befindlichkeit zu verbessern und unsere Resilienz zu stärken. Wenn Eltern chronischen Stress erleben, sind sie im Umgang mit ihren Kindern weniger feinfühlig. Auch dies sollten wir nicht vergessen, denn dies verursacht wiederum bei den Kindern Stress. Erleben Kinder bereits in der frühen Kindheit sehr viel Stress, dann prägt dies ihr Cortisol-Stresssystem, sodass sie im späteren Kindes- und Jugendalter und als Erwachsene unter Umständen schlechtere Voraussetzungen für den Umgang mit Stress haben. Siehe Strüber 2019. Gestresste Eltern, gestresste Kinder. Hier gilt es umso mehr, dass der Einsatz genannter Maßnahmen sinnvoll sein kann, um die körpereigene Stresshormonfreisetzung in Schach zu halten. Auch bei Kindern können Berührungen und Massagen helfen, ebenso Meditationstraining und viel freies Spiel mit Gleichaltrigen, am besten in der Natur. Auch Schulen könnten einen Beitrag leisten, wenn präventive Maßnahmen in die Lehrpläne integriert werden würden. In einem Projekt der Universität Würzburg, Less Stress, wurde ein Programm entwickelt, in dem Schüler für einen besseren Umgang mit Stress im Alltag und in der Schule sensibilisiert werden und dabei lernen sollen, sich selbst besser wahrzunehmen und ihre Strategien der Stressbewältigung zu verbessern. Grundsätzlich könnte die Früherkennung psychischer Erkrankungen einen noch höheren Stellenwert haben. Vieles könnte getan werden, um die Früherkennung zu fördern und um dadurch zu verhindern, dass sich die Erkrankungen verfestigen, sich im Lebensalltag ausbreiten, Beziehungen auf die Probe stellen und sich vielleicht Teufelskreise entwickeln. Teufelskreise, in denen der Erkrankte aufgrund seines sozialen Rückzugs oder seines Verhaltens die Kontakte verliert, die er eigentlich benötigt, um seine Erkrankung zu besiegen. Die Früherkennung könnte auch schon Kinder und Jugendliche im Blick haben. Hier könnten Familienberatungsstellen, die Sozialarbeit von Schulen und viele andere Institutionen eingebunden werden. Wir sollten aber nicht nur über die Natur psychischer Erkrankungen aufklären, sondern auch über die Möglichkeiten, sich Hilfe zu verschaffen. Wenn sich ein Mensch gleich welchen Alters entschieden hat, eine Therapie zu machen, dann sollte der Zugang zur Psychotherapie niedrigschwellig möglich sein, am besten ohne lange Wartezeiten. Hier müsste wohl die Versorgung ausgebaut werden. Es gibt Analysen, die zeigen, dass das Argument zu teuer, kein Geld, zu kurz gedacht ist. Wenn man berücksichtigt, dass die jährlichen Kosten für eine ambulante Psychotherapie im Vergleich zu den jährlichen Kosten, die durch eine stationäre Behandlung bei zu spätem Beginn einer Therapie oder auch den Arbeitskraftausfall entstehen, verschwindend gering sind, dann ergibt sich ein hoher volkswirtschaftlicher Nutzen der Psychotherapie. Siehe Nübling 2023. Wichtig ist auch, dass man weiß, wie das geht, sich Hilfe zu holen. Woher bekomme ich einen Therapeuten mit freien Kapazitäten? Viele Betroffene wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen zu suchen. Sicher haben die Terminservicestellen, über die gesetzlich versicherte psychotherapeutische Leistungen vermittelt bekommen, hier geholfen. Aber wissen alle davon? Von denjenigen in meinem weiteren Bekanntenkreis, die in den letzten Jahren aufgrund ihrer psychischen Befindlichkeit in Erwägung gezogen haben, eine Therapie zu machen, kannten sie genau 0%. Das ist statistisch selbstverständlich nicht repräsentativ, dennoch deutet es Potenzial an. Gerade dann, wenn Menschen in der Krise sind, haben viele von ihnen nur wenig Kraft, zielgerichtet einen Therapeuten zu suchen. Vielleicht könnten hier Marketingstrategien helfen, das Angebot bekannter zu machen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Wartezeiten. Immer wieder betonen Experten die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Verkürzung der Wartefrist auf einen Therapieplatz. Auch an dieser Stellschraube könnte gedreht werden. Die meisten dieser Maßnahmen müssen durch die Politik und Institutionen, Verbände und Vereinigungen realisiert werden. Einiges können wir aber auch selbst tun. Wir können Menschen mit ihren psychischen Erkrankungen akzeptieren. Wir können die biochemischen Ursachen ihrer Erkrankungen anerkennen und berücksichtigen, dass sie sich am allerbesten im Miteinander mit anderen Menschen von ihren Erkrankungen erholen können. Wir können uns daran erinnern, dass sie reden müssen, Zuhörer brauchen, Nähe benötigen, Synchronität, Oxytocin. Dass sie im Miteinander Heilung erfahren können. Meine eigene Amygdala, die mich in meinem frühen Erwachsenenalter mit ihrer überzogenen Reaktivität etwas beschäftigte und beeinträchtigte, hat ihre übermäßige Empfindlichkeit übrigens eingestellt. Zwar habe ich damals keine Therapie gemacht, konnte sie jedoch in unzähligen langen Gesprächen mit Freunden bändigen. Sie hat sich beruhigt.